Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie zuhören. Eigentlich sind die Sommerinterviews der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ja ein Format, in dem die parlamentarische Sommerpause ausgenutzt wird, um mal nicht über hektische Tagespolitik zu reden, sondern auch Zeit zu haben für das große Ganze. Dass Sommerinterviews selbst zum Thema werden, kann sich eine Sendeanstalt ja nur wünschen, aber wahrscheinlich nicht aus dem Grund, aus dem jetzt alle über das ARD-Sommerinterview sprechen, das der Journalist Markus Preis mit der AfD-Chefin Alice Weidel geführt hat. Eigentlich redet ja auch keiner wirklich über das Interview, denn das konnte ja nicht so wirklich stattfinden, weil...
Ich möchte ganz kurz für die Zuschauer auch nochmal sagen, wir führen hier wirklich gerade ein Sommerinterview. Frau Weidel sagt gerne mal, dass sie was nicht verstanden hat, aber in diesem Fall gibt es sicher Gründe, dass man das sagt, weil es unglaublich laut auch wirklich ist.
Gleich ein Kommentar zu dieser... Ja, was denn? Performance, Kunstaktion oder unangemeldeten Demo, die das Zentrum für politische Schönheit mit der Beschallung da veranstaltet hat. Und wir sprechen über das Deutsche Fotoinstitut. Gibt es noch nicht, wird seit 2019 drüber geredet, aber heute hat die Gründungskommission ihre Ideen vorgestellt. Also die Meinungen gehen auseinander, ob das, was das Zentrum für politische Schönheit da gestern veranstaltet hat mit der Musikbeschallung während des ARD-Sommerinterviews mit Alice Weidel, ob das eher der AfD in die Karten spielt oder ob das die Normalisierung dieser Partei verhindert. Es ist noch nicht mal klar, was ist denn das Zentrum für politische Schönheit überhaupt? Sind das Aktivisten oder ein Künstlerkollektiv? Für Wladimir Balzer ist es Letzteres. Hier sein Kommentar.
Bei diesem gescheiterten Interview sind zwei Welten aufeinandergeprallt. Die Welt der Politik und die Welt der Kunst. Auch wenn diese beiden sich oft überschneiden und bedingen, hier sind sie kollidiert. Und genau das macht den Reiz dieses absurden Vorgangs aus, der als ernst gemeintes journalistisches Interview begann und als gelungene Kunstaktion endete. Kollege Markus Preis von der ARD hatte sich gut vorbereitet. Er versuchte genau das, was so viele fordern, die AfD inhaltlich zu befragen. Eigentlich wie jeder Journalist es mit jeder Partei tun sollte. Das wäre womöglich auch gelungen, wenn man es im Studio gemacht hätte. Aber es sollte nun mal die offene Bühne sein. Das Genre Sommerinterview verlangt, dass die Öffentlichkeit dabei ist. Und was soll ich sagen? Sie war dabei. Ein paar Versprengte mit Trillerpfeifen, was ja noch gegangen wäre, aber das öffentlichkeitserprobte und in zahllosen Provokationen gestählte Zentrum für politische Schönheit holte natürlich das große Besteck raus und schickte seinen tonnenschweren Anti-AfD-Bus mit dem schönen Namen Adenauer. Das Protestmonster hat nicht nur Flakscheinwerfer, Luftschutzsirenen und Nebelanlagen, es hat auch eine 100.000 Watt Lautsprecheranlage. Und gegen die kommt einfach kein Sommerinterview an. Die Kunst hat die Politik einfach weggebasht. Sie war stärker. Sie hat sich durchgesetzt. Ohne Kompromisse hatte ein alter, jetzt umgetexteter Choral in fast schon spiritueller Monotonie und Eindringlichkeit nur eine Botschaft. Mit der AfD redet man grundsätzlich nicht. Das mag man politisch und gesellschaftlich aus guten Gründen falsch finden. Aber künstlerisch war das ein voller Erfolg. Es hat ja Aussagen der AfD-Chefin in eine höhere politische Ebene transzendiert. Dort, wo Inhalte nichts mehr zählen, sondern einer legitimen Haltung Ausdruck gegeben wird. Nämlich, dass die AfD nicht gut für unser Land sei. Wer jetzt sagt, die gesamte Aktion nütze nur der Partei, man müsse sie inhaltlich stellen. Ja, das stimmt auch. Aber manchmal muss man die freie Öffentlichkeit eben auch für leistungsstarke Kunstaktionen nutzen. Einfach, um die Kraft der Kunst zu feiern. Was man lernen kann aus diesem Vorgang? Kunst diskutiert nicht. Kunst provoziert. Und genau das hat sie getan. Dass dies mit einem journalistischen Versuch kollidiert ist, ein Interview zu führen, ist sicher für uns Journalisten schwer zu verdauen. Aber wer in der Öffentlichkeit auftritt, muss immer damit rechnen, aus der Fassung gebracht zu werden.
Ein Kommentar von Wladimir Balzer. Die Hidden Champions der Kultur in Deutschland sind... Die Archive. So kleine Archive im Kiez, die das Leben heute und früher dokumentieren, große historische Archive wie das Bundesarchiv, in dem auch eine 250.000 Dokumentar- und Spielfilme lagern, oder das Marburger Literaturarchiv mit den Nachlässen der ganz großen deutschsprachigen Schriftstellerinnen und Schriftsteller von Schiller bis Ilse Eichinger. Aber ein Medium, eine Kunstform ist, was seine Aufbewahrung angeht, unterbelichtet, denn sowas Großes, Allumfassendes wie das Literaturarchiv in Marbach gibt es noch nicht für die Fotografie, hat auch die Politik gemerkt. Und unter der Kulturstaatsministerin Monika Grütters kam die Idee auf, so ein deutsches Fotoinstitut zu gründen. Das war 2019 und heute hat eine Gründungskommission vorgestellt, wie das inhaltlich aussehen könnte. Vor der Sendung habe ich mit meinem Kollegen Stefan Koldorf gesprochen. Er war bei der PK dabei. Schönen guten Abend, Stefan Koldehoff.
Hallo, guten Abend.
Wer hat sich denn bisher eigentlich um deutsche Fotografie gekümmert und wieso reicht das nicht?
Es gibt ganz viele und auch ganz tolle einzelne Institutionen. Also ob das nun die Fotografische Sammlung im Museum Folkwang in Essen ist, ob das Institutionen in München am Stadtmuseum, in Dresden, in Hamburg, in Köln sind. Ganz, ganz viele, aber die sind alle nicht wahnsinnig gut finanziert. Fotografie aufzubewahren ist teuer, weil chemische Prozesse in den Fotos nach wie vor stattfinden. Das heißt, die brauchen ganz besondere Bedingungen, damit sie nicht aussilbern oder verbräunen oder vergilben oder solche Geschichten. Und es gibt nach wie vor keine einheitlichen Standards, wie man denn damit umgeht. Und das nicht nur mit den Papierabzügen, sondern auch mit der digitalen Fotografie. In welchen Formaten speichert man die ab? Was hält? Was löscht sich nicht irgendwann von selbst? Und unter anderem deswegen soll es jetzt diese zentrale Einrichtung, was heißt jetzt, eigentlich redet man seit inzwischen fast 10 Jahren drüber, geben, die Standards setzt und die aber auch ganz handfest hilft, den bestehenden Organisationen Standards zu entwickeln, umzusetzen, Gelder zur Verfügung stellt, eventuell auch Fachwissen, RestauratorInnen und so weiter und so fort. Also eine zentrale Einrichtung, die sich aber als eine Art Dienstleistungsagentur für die in den Bundesländern schon bestehenden Einrichtungen versteht.
Genau, also das ist ganz wichtig, ne, dass die sich ja eigentlich quasi also gebündeln wollen, aber dezentral wirken wollen. Trotzdem braucht jedes so ein Haus auch einen Standort, um vielleicht auch mal selber eine Ausstellung zu machen. Und da gab es Streit ja in den vergangenen Jahren um den Standort. Essen hatte sich auch beworben. Ja. Der Bund hat aber dann Düsseldorf bestimmt. Dann hat sich die Gründung der Gründungskommission verzögert. Was ist denn von diesen Problemen heute noch zu spüren oder wirksam?
Also es gibt immer noch Kritik an der Standortfrage, die ist von Essener Seite, von 2 Juristen, die da heute in der Pressekonferenz waren, auch ganz klar geäußert worden. Die sagen nämlich, der Haushaltsausschuss des Bundestages hätte seine Geldzuwendung gar nicht an eine Standortbedingung knüpfen dürfen. Das sei verfassungswidrig, dem ist vom Podium aus widersprochen worden. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, es gab natürlich in den Institutionen Befürchtungen. Jetzt gibt es da einen ganz, ganz großen Player, der wird uns alle platt machen und der wird jetzt alle Nachlässe an sich reißen, aufkaufen, sich schenken lassen, was auch immer. Die Befürchtung habe ich nach dem heutigen Tag nicht mehr. Es ist, wie gesagt, von dezentraler, föderaler Arbeit die Rede. Es gibt allerdings einen Punkt noch, der ist noch nicht so richtig beantwortet, nämlich die Frage, welche Rolle wird die Wissenschaft spielen? Also Menschen, die sich an Universitäten mit Fotografie, mit Fotografiegeschichte, mit Fotografietechnik befassen, die waren jetzt in dieser beratenden Gründungskommission nicht mit drin und die sollte man sicherlich auch noch kräftig mit einbeziehen.
Wer war denn dann drin?
Es waren vor allen Dingen Museumsleute drin. Vorsitz hatte die Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Susanne Gensheimer. Es war aber auch der Direktor des Museums Folkwang in Essen, Peter Gorschlüter, mit dabei. Inka Schube ist mit dabei gewesen, die Fotokuratorin, sehr angesehen vom Sprengel-Museum in Hannover und einige andere mehr. Aber wie gesagt, die Hochschulen, die waren nicht vertreten.
So, und was schlägt denn jetzt die Kommission vor? Also darum sollte sich ja der Termin heute hauptsächlich drehen.
Und es sind wirklich auch nur Vorschläge. Das ist mindestens 20 Mal betont worden. Also die mussten sich offenbar nur sehr am Rand Gedanken darüber machen, wie das Ganze denn umgesetzt wird. Es gibt 5 große Punkte, die man festschreiben möchte gerne für dieses Fotoinstitut. Sicherung und Konservierung und Archivierung. Dann Forschung und Wissenschaft, auch zur Fotogeschichte. Dann soll es um digitale Infrastruktur gehen. Also wie geht man mit digitalen Bildern, aber auch mit digitalisierten Papierabzügen um. Dann wird es um Vermittlung und Bildungsformate gehen, denn das Ganze ist ja nicht art pour l'art, sondern Bilder transportieren Geschichte, Bilder transportieren vielleicht auch Demokratiebewusstsein. Auch darüber will man sich Gedanken machen. Und der letzte Punkt ist Beratungsservice, Weiterbildung für die bestehenden Institute. Das Ganze mit 37, so steht es in dem Papier, mindestens 37 festen Stellen. Also das ist schon ein ganz schöner Brocken.
Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir das so anhöre, ich finde, weiß ich gar nicht, ob man dafür jetzt unbedingt eine Kommission gebraucht hätte, um genau auf diese fünf großen Themen zu kommen.
Nee, eigentlich sind das alles Selbstverständlichkeiten, aber es ist zum Beispiel spannend, was alles nicht mehr drin steht. Es gab beispielsweise einen kleinen Verein aus Düsseldorf um den Fotografen Andreas Gurski, der ganz am Anfang schon gerne auch museale Räume gehabt hätte. Und da haben aber die Fachleute gesagt, nee, da haben wir genug, also das brauchen wir hier bitte nicht auch nochmal, darum geht's nicht. Es war auch mal die Rede davon, dass den Fotografierenden doch bitte weiterhin Material zur Verfügung gestellt werden müsste. Irgendwann wird es die Maschinen nicht mehr geben, mit denen man ganz, ganz große Bilder printen kann. Irgendwann gibt es auch das Papier nicht mehr. Da müsste doch bitte die öffentliche Hand für sorgen, dass diese Kunstform auch weiterhin umgesetzt werden kann. Auch davon ist keine Rede mehr. Also manchmal ist es spannender, was nicht drin steht. Mhm.
Und trotzdem steht also drin diese 37 Stellen und diese ganze Arbeit. Du hast ja jetzt selber gesagt, die Kommission musste nicht darüber nachdenken, wie das finanziert wird. Aber bestimmt hat heute in der PK auch jemand danach gefragt, oder?
Ja, klar. Und da stehen nach wie vor 86 Millionen zur Disposition. Ungefähr die Hälfte vom Bund und ungefähr die Hälfte vom Land Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf sagt schön vornehm, wir freuen uns, aber mit den Investitionen möchten wir gerne nicht so viel zu tun haben. Und wie es bei den Unterhaltskosten 2 bis 3 Millionen möglicherweise im Jahr aussieht, da reden wir dann später mal drüber. Mir haben Leute off the records heute nach dieser Pressekonferenz gesagt, 86 Millionen, das wird vorne und hinten nicht reichen. Und da müssen sich jetzt die künftigen Träger, also Bund, Land und Stadt Düsseldorf, Gedanken drüber machen, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Das Ding braucht auch ein Gebäude und braucht auch ein Lagergebäude und so weiter. Also möglicherweise 2. Da gibt es auch bisher noch nichts Konkretes. Also ist ein schöner Vorschlag, ist ein schöner Plan, ist viel Selbstverständliches, ist Gott sei Dank viel nicht mehr drin. Aber ob das Ganze denn so auch umgesetzt werden, da können wir dann vielleicht im nächsten Jahr drüber sprechen.
Ist das jetzt die Landmarke? Also wird es nächstes Jahr konkreter oder wann können wir denn dann mal das Deutsche Fotoinstitut anrufen oder
also
besichtigen?
Bis 2028 muss es Planungen geben, muss es Beschlüsse geben, mit denen diese parlamentarisch beschlossenen Gelder aus Bund und Land abgerufen werden können. Die stehen nicht ewig in irgendwelchen Etats. Und da hat es eben heute geheißen, 2028 ist da die Benchmark. Wenn wir bis dahin kein Konzept haben, über das wir auch abstimmen lassen können, dann werden wir möglicherweise noch mal ganz neu nachdenken müssen.
Vielen Dank, Stefan Koldehoff. Über Gerne. Das Deutsche Fotoinstitut, das es noch nicht gibt, wo aber jetzt einige Ideen ein bisschen klarer sind.
Gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach heftiger Kritik ist ein Konzert des kremlnahen Stardirigenten Valeri Gergiev in Süditalien abgesagt worden. Zuvor hatten der italienische Kulturminister und die Witwe des Oppositionspolitikers Nawalny vor Propaganda gewarnt und eine Absage gefordert. Die Region Kampanien sorgte sich als Veranstalterin auch vor Protestaktionen ukrainischer Organisationen. Valeri Gergiev hätte am 27. Juli bei einem Musikfestival dirigieren sollen. Der 72-Jährige leitet das Mariinsky-Theater in St. Petersburg und das Bolschoi-Theater in Moskau. Zuvor hatten internationale Organisationen wie die Münchner Philharmoniker und die Mailänder Scala die Zusammenarbeit beendet. Der Grund war, dass sich Putin-Unterstützer Gergiev nicht vom Angriff Russlands auf die Ukraine distanzieren wollte. Gegen ein Kunstwerk, das bei der Jahresausstellung der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle gezeigt wurde, gibt es Antisemitismusvorwürfe. Die Schule will jetzt einen unabhängigen Ethikrat gründen. Er soll Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Kunstfreiheit, Diskriminierung und öffentlicher Kritik entwickeln. Die Kritik hatte sich unter anderem an einem studentischen Relief entzündet. Es zeigt nach Angaben des Bündnisses gegen Antisemitismus Halle eine übergroße Palästinenserflagge und eine Form, die an antisemitische Bildsprache erinnern soll. Die Hochschule wies den Vorwurf zurück. Bei dem Werk handele es sich um ein abstraktes Relief, das bereits im Frühjahr 2023 entstanden und schon damals ausgestellt worden sei, also vor Beginn des Gaza-Kriegs. Zuletzt machten Bücher Schlagzeilen, die von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurden, dies aber nicht anzeigten. Der britische Verlag Faber macht es nun andersherum. Wenn Ende August der neue Roman von Sarah Hall erscheint, stellt das Etikett Human Written auf dem Cover klar, dass hier ein Mensch getextet hat. Die Idee zu einer solchen Kennzeichnung hatte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge die amerikanische Schriftstellervereinigung. Nach ihrer Anleitung können Schriftsteller ihre KI-freien Bücher verifizieren lassen und damit eine Plakette für menschliches Schreiben erhalten. Nach Angaben der Frankfurter Allgemeinen gibt es eine solche Plakette für den deutschen Markt nicht. Es war ein außergewöhnlicher Fund für die Berliner Archäologen. In einer Gruft in der Schlosskirche Berlin-Buch ist der mutmaßliche Sarg der Zweitfrau von König Friedrich Wilhelm II. Von Preußen entdeckt worden. Der gut erhaltene, mit zahlreichen vergoldeten Leisten und Medaillons verzierte Holzsarg liefere Einblicke in eine herausragende Frauenbestattung Ende des 18. Jahrhunderts. Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt darin Julie von Voss, die Zweitfrau des Preußenkönigs. Der hatte die junge Frau neben seiner Gemahlin in sogenannter morganatischer Ehe 1787 geheiratet. Mit diesem Arrangement legitimierten höhergestellte Persönlichkeiten Beziehungen zu gesellschaftlich unter ihnen stehenden Personen. Mit nur 22 Jahren starb Julie von Voss. Die genaue Lage ihres Grabes war in Vergessenheit geraten.
Lassen Sie mich durch, ich mache Kultur. Ärzte und die Künste.
Ja, es ist nämlich nicht nur so, dass Sascha Haens Ärzte spielen oder Musiker sich die Ärzte nennen, sondern es ist auch umgekehrt. Echte Ärztinnen und Ärzte tauchen verblüffend oft in der Kultur auf. Wie Christiane Paul als Schauspielerin, wie Eckart von Hirschhausen als Kabarettist oder auch neuerdings als Aktivist gegen die Übermacht der sozialen Medien. Oder wie unser heutiger Gast als Komponist in der neuen Musik. Nikolaus Brass, dem steckt die Musik zwar schon im Namen, aber er sagt über sich selbst, dass das ein Anfang auf dünnen Beinen war. Mitten in seiner Medizinerkarriere, erst als Klinikarzt, dann als Redakteur einer Fachzeitschrift für Ärztinnen und Ärzte, hat er dann mehr und mehr komponiert und gelernt. Vor der Sendung habe ich mit Nikolaus Brass gesprochen. Schönen guten Tag, danke, dass Sie Zeit haben.
Hallo, freut mich.
Was hat denn dann den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, so jetzt widme ich mich der Musik ganz?
Naja, die Musik hat nicht aufgehört quasi an mir zu zerren und hat mich immer weiter in Beschlag genommen, anstatt dass sie anständigerweise in den Hintergrund treten wollte. Aber ich habe dann zunächst noch brav bürgerlich mein Medizinstudium durchgezogen, habe angefangen, mich in der Richtung der Psychiatrie weiterzubilden. Und dann, ja, das sind dann so Momente oder Ereignisse, die man gar nicht mehr genau festlegen kann. Dann war plötzlich die Entscheidung da, halt, stopp, du musst hier diesen Freiraum für die Musik aufrechterhalten und du wirst unglücklich, wenn du das nicht machst. Ja, ich bin dann zu Menschen gegangen, deren Musik mich einfach fasziniert hat. Und eine war Helmut Lachenmann, der andere war Morten Feldmann.
Bei dem amerikanischen Komponisten Morten Feldmann, da waren Sie bei den Darmstädter Ferienkursen, die das Internationale Musikinstitut in Darmstadt organisiert. Und Sie sagen, Sie haben von dem einige grundlegende Dinge gelernt. Was denn?
Ja, das ist dieses berühmte Weglassen und dieses berühmte sich konzentrieren auf das, was da ist und nicht mit großen Plänen oder mit großen Hypothesen an irgendetwas herangehen, sondern an den Ton, an den Klang, an die Substanz der Musik, ja, so unvoreingenommen wie möglich. Das ist 80er Jahre, das ist irgendwo auch heute vorbei. Heute habe ich nicht so sehr das Gefühl, dass immer gleich so quasi das Ganze, ja, die Art des Musikmachens, die Art auch dieser neuen Musikwelt, wie sie sich etabliert in jeder Generation, das wird aus meiner Sicht jetzt gar nicht mehr so viel in Frage gestellt, wie wir das damals ständig alles irgendwie in Frage gestellt haben. Also was natürlich auch einen eingeengt hat, das hat viele auch zum Verstummen gebracht, weil man dachte, also es gibt nichts Voraussetzungsloses und wie immer sind wir verhakt mit Tradition oder mit Vergangenheit oder gesellschaftlichen Präformierungen und so etwas. Das war damals, für mich war es sehr aufregend, aber immer auch in Konflikt. Ich bin dann nach Darmstadt gepilgert, hatte mir dafür Urlaub genommen und fuhr dann wieder in meine psychiatrische Klinik zurück. Also damals war ich ja dann noch in der Medizin tätig.
Diese Medizin oder zumindest das Körperliche hat sie ja dann auch in ihren Kompositionen nicht so richtig losgelassen. Also in die vorübergehenden zum Beispiel, da haben sie ja mit körpernahen Geräuschen gearbeitet, mit dem Hecheln, mit dem Herzschlag, mit dem Ringen, mit dem Tod. Was ist denn der Körper für Sie für ein Instrument?
Ja. Ich meine, das ist das erste Instrument, ja. Das ist das Urinstrument oder beziehungsweise das ist der Ort, an dem, wenn es mir gelingt, ich glaube, dass das das Sinnvollste ist, wenn die Musik immer wieder zum Körper zurückkehrt oder sich immer auf den Körper bezieht. Es gibt halt diese grundlegenden Dinge von Einatmen, Ausatmen, Spannung, Entspannung.
Ja. Und ist das für Sie besonders wichtig, der Körper, weil Sie eben Mediziner sind, oder?
Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es für mich wichtig ist, vor allem, also das könnte wirklich die einzige Einflussnahme dieses medizinischen Lebens, was ich auch geführt habe, auf meine Musik und mein Komponieren und meine Haltung als Komponist sein, dass ich halt die Zerbrechlichkeit, die Zerstörbarkeit, aber auch auf der anderen Seite das Wundersame, dass so etwas wie so ein Körper überhaupt funktioniert, dass es das gibt.
Das Orchester ist auch ein wunderbarer Organismus. Was für ein Organismus ist denn das Orchester?
Also es gibt ja das wunderbare Wort Klangkörper. Beim Deutschlandfunk gibt es viele Klangkörper. Mhm. Ja. Also das ist ein tolles Wort. Ich sehe das Orchester auch als ein Organismus, einen Körper. Und da sind die verschiedenen Organe und die verschiedenen Reaktionen.
Die Basspumpe, die Nerven, die streichenden Violinennerven, die Dürren.
Abgesehen von der ganzen Psychologie, aber auch eben das Körperhafte. Ja. Ich habe ja mal ein Stück geschrieben, das heißt Lindauer Beweinung. Das ist, also es gibt ein Renaissance-Bild, das heißt Lindauer Beweinung stellt den toten Christus dar. Aber dann habe ich daraus eine Komposition gemacht, da sitzt der Chor im Orchester. Die Soprane sitzen neben den Klarinetten und die Tenöre neben den Celli und so weiter. Also das ganze Orchester wird plötzlich ein Viech, ein Tier, ein Hybrid aus singend und schnaufenden Akteuren und Spielenden. Also das sowas schwebt mir vor, sowas gefällt mir sehr gut, solche Vorstellungen, also aus dieser Vorstellung des Klangkörpers, einen wirklichen Klangkörper zu bauen. Ja.
Gibt es denn für Sie als Künstler, als Komponist sowas wie ein Äquivalent zum Hippokratischen Eid, also wo sich der Künstler auf eine bestimmte Ethik verpflichtet?
Natürlich habe ich eine Vorstellung von dem, was ein... Ja, also künstlerischen Eid gibt es nicht, aber man ist...
Aber eine Ethik? Oder gibt es genau Ethik für Künstler Ethik?
Also ich würde mal zunächst sagen, das ist jetzt aber ein Riesenthema.
Das ist eigentlich nur meine Schlussfrage.
Oh Gott, nein. Also ich kann jetzt vollkommen ungenügend beantworten. Also für mich kann ich antworten, der Anspruch der Werke der Tradition ist... quasi, die formulieren an mich nachfolgenden und nachahmenden oder nachschöpfenden einen Anspruch, dem ich, soweit ich kann, gerecht werden muss. Also das ist ein Zitat, was mir ein Schüler von Ligeti erzählt hat. Und Ligeti, Kompositionsprofessor, fantastischer Komponist in Hamburg, ungarischer, jüdischer Herkunft, der hat gesagt, nach Beethovens Streichquartetten macht es keinen Sinn, irgendwie schlechter zu sein als Beethoven. Sie müssen mindestens so gut sein. Ja, und das hat er gesagt. Und also dann kann man entweder nach Hause gehen und sagen, gut, ich höre auf, ich schaffe das nicht. Oder man sagt, genau, Wir haben aus der Tradition, und wenn wir die Tradition sehen als eine Entwicklung des menschlichen Geistes, durch die Tradition hinweg, und dann ist es wurscht, welche Formen früher gewählt wurden, aber das Problem ist immer wieder das Gleiche. Geht es um eine menschliche Wahrheit, die die Kunst ausdrücken kann oder nicht? Und wenn ich das bejahe, es geht um eine menschliche Wahrheit, und da habe ich vorhin angedeutet, dass für mich beispielsweise diese Fragilität, die Zerbrechlichkeit, die Gefährdung des menschlichen Wesens die Wahrheit ist, die die Kunst immer wieder hochhält und sagt, schau dir dieses Gebilde an, ja, wie leicht zerstörbar ist das, und daraus wächst eine Ethik der Achtung und der Achtsamkeit, und sowas bewegt mich, aber das ist jetzt kein Leitartikelsatz, den ich jetzt formuliert habe, sondern etwas umständlich, aber so würde ich eine Ethik des Künstlers formulieren für mich. Das wird wahrscheinlich jeder anders formulieren, anders beantworten, diese Frage. Aber die ist eine gute Frage, ist eine wichtige Frage heute, weil heute ist ja schnell alles eigentlich nur, löst es irgendeinen Hype aus, macht es irgendetwas Besonderes, ist es das Größte, das Kleinste, das Längste, das Schiefste oder sonst was? Und es wird nicht mehr so auf diese Substanz hingeschaut. So ist meine Meinung.
Vielen Dank, Nikolaus Brass, für das Gespräch.
Ja, gerne geschehen.
Und morgen hören Sie in unserer Reihe über ÄrztInnen in der Kultur mehr über die Lyrikerin und mehr von der Lyrikerin Anna Julian Mendlik. Mit Licht hat Brigitte Kovanz ihre Skulpturen gebaut. Also nicht mit Lichtstrahlen, sondern mit in Neonröhren verpacktem Licht. Die österreichische Künstlerin hat sich auch als Bildhauerin verstanden. Genauso war sie aber eine Medienkunstpionierin und ist an diesem Thema durch die Jahrzehnte dran geblieben. Auch als sie 2017 zusammen mit Erwin Wurm den österreichischen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig bespielt hat. Bis kurz vor ihrem Tod, vor 3 Jahren, hat Brigitte Kovanz noch als Professorin die Klasse für transmediale Kunst an der Universität für angewandte Kunst unterrichtet. Und die Albertina in Wien, die zeigt derzeit unter dem Titel Light is what we see, Licht ist, was man sieht, eine große Retrospektive, die sich Christine Scheucher für uns angesehen hat.
Große, geschwungene Lichtbänder, die von Spiegelflächen scheinbar ins Unendliche vervielfältigt werden, ziehen die Betrachter und Betrachterinnen in den Bann. Was auf den ersten Blick wie ein edles Designstück mit hohem dekorativen Wert erscheint, entpuppt sich auf den zweiten als medientheoretische Überlegung von hoher Komplexität. Mit Neonröhren zeichnet Brigitte Kovanz Morsecodes nach, die in ihrem künstlerischen Universum die binäre Logik des Informationszeitalters vorwegnehmen. Zu sehen war die Arbeit, die den philosophisch verbrämten Titel Infinity and Beyond trägt, 2017 bei der Kunstbiennale in Venedig. Nun entfaltet sie ihre Wirkung in den eigens für die große Kovanz-Retrospektive adaptierten Räumlichkeiten der Albertina.
Was sehr offensichtlich ist, ist, dass das wichtigste Material, das sie nutzte, das Licht war. Und das kommt in unterschiedlichsten Formen vor. Es gibt beispielsweise Arbeiten, die mit Neonröhren sind, mit Glühbirnen sind. Es gibt invertierte Halogenlampen, die projiziert werden. Es gibt Durchleuchtungen, es gibt imaginäre Räume, es gibt Licht ohne Ende. Und tatsächlich konstruiert sie mittels Licht Räume.
Angela Stief, Direktorin der Albertina Modern, hat die Ausstellung Light is what we see, also Licht ist, was man sieht, gemeinsam mit Adrian Kovanz, dem Sohn der Künstlerin, kuratiert. Letzterer kümmert sich als Direktor des Brigitte Kovanz Estate auch um den Nachlass der 2022 verstorbenen Künstlerin.
Wir sind jetzt seit Brigittes Tod, seit 3 Jahren, eben dabei, das Werkverzeichnis zu verfeinern, Lücken zu füllen. Und dafür ist natürlich so eine Ausstellung wie hier eine super Gelegenheit, weil man da auch die Möglichkeit hat, Aspekte zu zeigen, die vielleicht so noch nicht präsent waren.
Zeichensysteme und Codes bilden das Koordinatensystem von Brigitte Kovanz Kunst. Vor allem der Morse-Code, der Botschaften unter anderem mit Hilfe von Lichtimpulsen übermittelt, wird zum Dreh- und Angelpunkt ihrer medientheoretischen Überlegungen. Beim Morsen werden kurze und lange Lichtblitze in Abfolge ausgesendet, um Zahlen und Buchstaben darzustellen. Die Abwesenheit oder Anwesenheit eines Impulses wird wie in der digitalen Informationsübertragung bedeutungsunterscheidend. In ihrer biennale Arbeit Infinity and Beyond stellte Brigitte Kovans bahnbrechende Daten des Informationszeitalters mit Morsecodes dar. Zum Beispiel jenen Tag, an dem das World Wide Web erstmals in der Forschungseinrichtung CERN vorgestellt wurde. Es war der 12. März 1989.
Dieses Zeichenhafte, dieses Kodierte ist eminent wichtig für das Verhältnis von Licht, Sprache, Raum, das im Werk von Brigitte Kovans so bedeutsam ist.
Brigitte Kovans will in ihren Arbeiten die blinden Flecken der Wahrnehmung ausleuchten. Doch ihre Kunst solle auch ohne kuratorischen Beipackzettel funktionieren, so die Künstlerin in einem Interview, das sie kurz vor ihrem Tod im Jahre 2022 gegeben hat.
Mir ist es ganz wichtig, dass die Arbeiten auch unabhängig davon, ob man das jetzt kennt oder nicht, den Betrachter berühren können, dass ein unmittelbarer Zugang auch möglich ist. Und mit Licht ist das auch machbar. Also Licht hat ja auch eine sehr emotionale, atmosphärische Kraft.
Was zunächst verkopft klingt, entfaltet in der ästhetischen Realisierung Strahlkraft im doppelten Wortsinn. Brigitte Kovans große Begabung bestand darin, optisch ansprechende, um nicht zu sagen gefällige Kunst zu schaffen, deren konzeptionelle Verankerung gegen mögliche Kritik immunisiert. Diese Kombination gilt eigentlich als Garant für den ganz großen Erfolg am Kunstmarkt. Dieser blieb allerdings aus, zumindest im Vergleich mit Künstlerkollegen wie Erwin Wurm, mit dem Kovans gemeinsam den österreichischen Pavillon auf der Biennale in Venedig bespielt hat. Wer in die Lichträume von Brigitte Kovans eintauchen will, wird in der aktuellen Schau in der Albertina die seltene Gelegenheit haben, verschiedene Werkserien einer Künstlerin zu erleben, die auf durchaus raffinierte Weise Sinn und Sinnlichkeit in Einklang gebracht hat.
Christine Scheurer über die Scheucher über die Ausstellung Light is what we see bis 9. November in der Albertina in Wien zu sehen.
Abschied von Russland. Den haben die Dichter genommen, die morgen im Literatursalon in der Kuvri-Straße in Berlin ihre neuen Gedichtbände vorstellen. Zwei Lyriker sind anwesend. Pavel Pepperstein, 66 geboren, hat in den 80er Jahren in Moskau mit seinen Konzeptualistenkollegen versucht, die Grenzen von Hoch- und Popkultur zu vermischen, Bezüge zwischen ihren Medien und Texten herzustellen und die diktierte Sowjetkunst zu verweigern. Der ist in Moskau geblieben, aber sein Gedichtband, der Lenin sah, den haben Günter Hirt und Sascha Wonders übersetzt. Und der wird vorgestellt morgen beim Literatursalon. Pepperstein hatte diesen Band schon 1986 geschrieben. In diesem Jahr wurde Pavel Arsenjew geboren in St. Petersburg, damals Leningrad. Er beschreibt Russisch als Nicht-Muttersprache im gleichnamigen Gedichtband, auch übersetzt von Günter Hirt und Sascha Wonders. Und Günter Hirt ist das Übersetzer-Alias von Georg Witte. Der stellt morgen unter seinem Namen Georg Witte seinen neuen Gedichtband Auf den schwarzen Wasser vor. Und Georg Witte war vor der Sendung im Studio. Schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne.
Sie sind hier, Sie dürfen vorlesen aus Ihrem eigenen Gedichtband.
Ich darf mir was aussuchen.
Ja.
Dann suche ich etwas Kurzes aus. Dann suche ich das Gedicht aus Nachricht. Das ist eine kleine Wunschfantasie.
Der Führer hat sich aufgehängt. Ach du heiliger Strohsack!
Der Hals des Führers ist verrenkt.
Ach du heiliger Strohsack!
Der Führer hat sein Blut geschenkt. Das Volk hält seinen Kopf gesenkt.
Ach du heiliger Strohsack!
Der Hals des Volkes ist verrenkt.
Ach du heiliger Strohsack!
Es denkt, es denkt, es denkt, es denkt.
Vielen Dank. Sie waren selbst Dozent in St. Petersburg. Sie haben Ihren Gedichtband Auf den schwarzen Wassern dort in der Zeit von 2019 bis 2022 geschrieben. Das steht ganz hinten am Ende dieses Bandes, sehr schön im Zikonia Zikonia Verlag erschienen. Und ich habe natürlich vorne angefangen, also habe ich alles, was ich gelesen habe, die Flüsse, diese Elemente, das Zwielicht, das Gefälle von bürgerlicher Pracht und den schummrigen Ecken der Dienenden, Und auch eben immer, dass diese frühere imperiale Pracht so durchschimmert, das habe ich natürlich alles auf heute bezogen. Wie sehen Sie selbst denn das Verhältnis von früher und heute in Ihrem Band? Haben Ihre Gedichte schon was geahnt? Also immerhin die Annexion der Krim, die war ja schon passiert.
Die war ja schon 5 Jahre vorher.
Genau.
Natürlich nimmt man Atmosphären wahr und natürlich nimmt man wahr, wenn man 2019, wie ich, an einer damals noch sehr liberalen Universität gearbeitet hat, wie sich das verändert. Ich habe da sozusagen so einen Gleichschaltungsprozess live erlebt, ja, wie so eine Uni quasi abgewickelt wurde und immer autoritärer wurde.
Und deswegen
so. Also
Sie
das bekommt man natürlich mit, aber jetzt so zu tun, als wenn diese Gedichte schon den Krieg vor... Nein, also das wäre wirklich sehr, sehr anmaßend. Natürlich ist das nicht so. Und weil Sie fragten nach Vergangenheit und heute, diese Stadt Petersburg ist natürlich die
Blaupause
ist gesättigt, der früheren
die ist gesättigt Pracht,
mit Vergangenheit, mit Stein gewordener Geschichte in der Architektur und so weiter. Und man muss sich fast bemühen, das nicht zu stark werden zu lassen, angesichts natürlich auch einer sehr reichen Petersburger Literaturtradition, die genau das feiert. Aber ich habe mich eher bemüht, das nicht so sehr zu einem Band über die Stadt Petersburg zu machen, sondern eher das als Anlass genommen, in dieser fremden Stadt zu sein, um Stadtszenen, die man natürlich anders, aber ähnlich auch in anderen Städten erleben kann. Also das war mir wichtiger eigentlich. Für mich ist das eher ein Buch über Stadtszenen als ein spezifisches Buch über Petersburg.
Überleben in modernen Städten. Und ist der Führer ein universelles Phänomen in urbanen Städten auch 2025?
Das ist natürlich, ich habe ja gesagt, eine kleine Wunschfantasie. Das kann man natürlich beziehen auf verschiedene Führer, die heutzutage ihr Unwesen treiben. Aber das kann man sich natürlich denken, dass so etwas mal spontan kommt, wenn man an Herrn Putin denkt. Das bleibt nicht aus natürlich bei einem solchen Gedicht, klar. Ja.
Kommen wir zu Pavel Arsenjew. Der schreibt in seinem Band im Vorwort, dass ihm der Begriff Russisch als Nicht-Muttersprache schon auch vor der russischen Eskalation des Ukraine-Krieges 2024 aufgefallen war. Wieso ist es denn auch ihm wichtig, sich mit dem Buch nicht nur auf die aktuelle Lage zu beziehen? Und was ist gerade daran vielleicht auch besonders fruchtbar bei ihm?
Es gab eine sehr interessante Erfahrung als Übersetzer. Ich hatte fast automatisch, als ich den Titel übersetzen wollte, Russisch als Nicht-Muttersprache, ist es wörtliche Übersetzung, habe ich natürlich gedacht, naja, ich muss ein deutsches Äquivalent finden. Bei uns im Fächerkanon für so sprachdidaktische Fächer heißt das Deutsch als Fremdsprache.
Genau.
Und das habe ich auch so zunächst übersetzt. Und das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Dann hat er mir gesagt, genau denselben Vorschlag hat der französische Übersetzer und die italienische Übersetzerin auch gemacht. Genau dasselbe. Und es ist natürlich falsch, weil es ist eben in Russland, gibt es zwei Fächer. Russisch als Fremdsprache, das ist für die, die wirklich fremd sind, die aus dem Westen kommen oder so. Und Russisch als Nicht-Muttersprache, das ist für diejenigen, die aus den sowjetischen, nicht-russischen Republiken kommen, die so quasi Halbrussen sind, keine vollwertigen Russen. Und die Russisch sprechen aber eben nicht als Muttersprache. Also das heißt, in dieser Fachbezeichnung steckt schon so ein imperialer Keim drin. Und das ist natürlich etwas, mit dem er sich auseinandersetzt. Er ist natürlich ein Sprachtheoretiker auch. Er reflektiert andauernd über, erstens einmal über diese besondere koloniale, kann man fast sagen, Machtgestus, der in der russischen Sprache steckt und der jetzt russische Dichter sozusagen selbst erwischt, die emigrieren und jetzt eben Russisch als Nicht-Muttersprache sozusagen noch aus einer zweiten Perspektive erleben. Nicht nur in dem Sinne, wie ich es eben gesagt habe, sondern im Sinne, dass sie jetzt sozusagen sich in der Emigration bewegen und merken, dass Russisch eine Sprache ist, mit der man als Russe im Westen eigentlich zunehmend Probleme bekommt. Also, dass man sich sozusagen mit seiner Sprache immer weniger identifizieren kann.
Ist denn, und das haben Sie ja gerade auch schon angesprochen, dass eben russische KünstlerInnen natürlich auch gemerkt haben, dass hier ihnen anders begegnet wird. Wie ist denn literarisches Arbeiten für jetzt zum Beispiel jemanden wie Arsenjew im Exil möglich?
Oh, das kann man nicht generalisieren. Das ist sehr, sehr verschieden von Fall zu Fall.
Und wie schlimm ist denn das Problem des Isoliertwerdens quasi von einer Gesellschaft, die jetzt bei Künstlerinnen wie Netrebko oder Gergiev irgendwie eben versucht hat zu sagen, hier, wir müssen jetzt eine Gesinnungsprüfung machen. Und ja, das ist ja wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach.
Aber da würde ich schon sagen, dass hier natürlich die klaren Fälle wie Netrebko oder Gergiev, die wirklich sich zu Akteuren der russischen Propagandamaschine gemacht haben, da ist der Fall relativ klar. Selbst da ist er nicht immer klar genug aus meiner Sicht.
Nee,
aber in der Regel ist schon so im intellektuellen Milieu der Konsens, dass diese Leute möglichst, wenn man denen nichts zu tun haben will, während kritische Intellektuelle und erst recht Leute aus dem ehemaligen Underground. Ich würde nicht sagen, dass die hier geächtet oder nein, das würde, vielleicht gibt es einige, die da so ein bisschen da so einen Leidenspathos zelebrieren, das finde ich aber übertrieben. Das wäre, glaube ich, ein falscher Eindruck. Den Eindruck habe ich jedenfalls nicht.
Und was wissen Sie denn über literarisches Arbeiten in Russland selbst, also gerade im Underground? Wie ist das denn gerade möglich?
Ja, das literarische Arbeiten im Underground ist fast unmöglich jetzt geworden, wenn man überhaupt noch davon sprechen kann, ob es überhaupt noch einen Underground mit entsprechenden subkulturellen Strukturen überhaupt noch gibt. Das wage ich fast zu bezweifeln. Mittlerweile sind da so absolut rigide Bedingungen. Sie haben vielleicht auch von dem, also nur einer von vielen Fällen, ein besonders skandalöser Fall, Jewgenia Berkowitsch, die Theaterregisseurin, die ist zum ersten Mal, das gab es noch nicht mal in der Stalinzeit, die ist explizit für die Inhalte eines Stücks verurteilt worden. Bisher gab es immer andere vorgeschobene politische Gründe. Das hat schon Dimensionen angenommen, die wirklich verheerend sind. Und deswegen sind diejenigen, die dort geblieben sind, die ich sehr bewundere, einige machen weiter, sind weiter aktivistisch tätig, mit viel Risiko, gehen auch mal von Zeit zu Zeit, zum Glück bisher nur für kürzere Zeit, ins Gefängnis dafür. Andere, man könnte böse sagen, passen sich vielleicht an. Aber ich maße mir kein Urteil an, wenn ich dort lebe. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde. Und Anpassungen gibt es, glaube ich, auf sehr, sehr unterschiedlichen Levels.
Umso wichtiger, dass die, die im Exil sind, umso produktiver und umso vernetzter sind. Viel Erfolg für den Abend morgen und herzlichen Dank für den Besuch, Herr Witte.
Danke Ihnen auch.
Morgen Abend im Literatursalon in der Kuvri-Straße in Berlin. Poesie bei den Störchen, da feiert der Zizonia-Verlag seine neuesten Erscheinungen. Und in den morgigen Tag bringt sie jetzt noch Florian Werner mit der Kulturpresseschau.
Punkt, Satz und Sieg für die AfD. Mit dieser Tennismetapher umreißt Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das Sommerinterview der ARD mit AfD-Chefin Alice Weidel. Der rhetorische Schlagabtausch zwischen ihr und dem Leiter des ARD-Hauptstadtstudios wurde bekanntlich durch eine Aktion des Zentrums für politische Schönheit gestört. Mit Trillerpfeifen, Rufen und schließlich der Beschallung mit einer lieblichen Scheiß-AfD-Weise per Lautsprecherbus machten die Krakeler das Gespräch zur Qual und gaben der rechtsextremen Partei eine Vorlage, wie sie sie sich nicht besser wünschen kann, schreibt Hahnfeld. Seiner Meinung zufolge schadeten die Krakeler vor allem dem Interviewer, der wegen des Lärms nicht zum kritischen Nachfragen kam. Er begann mit einem Frage-Elfmeter, den Weidel nicht nur umgehend verwandelte, sie blieb eine halbe Stunde lang in der Offensive, so Hahnfeld. Ja, wie jetzt? Satz und Sieg oder Elfmeter? Tennis oder Fußball? Egal, Hauptsache Spanien, möchte man kalauern und blättert schnell weiter zur Taz, wo man die Sache mit dem Weidel-Interview naturgemäß anders sieht. Es wäre ein weiteres Sommerinterview auf dem Weg zur Normalisierung einer extrem rechten Partei geworden, schreibt Gareth Joswig. Aber Weidels rechtsextreme Hetze wurde konterkariert durch den vom Band abgespielten Störchor mit Ohrwurmpotenzial. Gut so, meint Joswig, denn der Erkenntniswert des Interviews wäre auch ohne Störer gering geblieben. Die proklamierte Mäßigung der Partei ist nicht ernst gemeint, wusste man vorher. Der rechtsextreme Kampfbegriff Remigration ist fester Teil der AfD-DNA, bekannt, ebenso wie die ewige Opferrolle. Gähn. Apropos Gähn. Ebenfalls ziemlich gelangweilt hat sich Jakob Biazza, Popmusikexperte der Süddeutschen Zeitung, beim Hören des neuen Albums von Rap-Superstar Travis Scott. Das liege vor allem am Playback, also dem, was man früher Musik genannt hätte. Biazza schreibt, das Playback besteht lediglich aus einem relativ willkürlich von der Stange gegriffenen Drum Machine Beat, einer absolut generisch zischelnden Hi-Hat und einer Synthesizerfläche, die klingt, wie der dichte Nebel aussieht, der aus den Trockeneismaschinen auf Bühnen herauskriecht und sich träge und sämig über den Boden ergießt. Diese Gleichförmigkeit sei womöglich Ergebnis einer zunehmenden Fordisierung des Popgeschäfts. Biazza erklärt, Songs entstehen immer öfter wie Spiegeltitelgeschichten, die von 17 Autoren geschrieben werden. Man bekommt mit diesem Fließbandsystem in exorbitant höherer Zahl Songs zustande, als wenn eine Band im Proberaum steht und den besoffenen Keyboarder überzeugen muss, in der Bridge mal nichts zu spielen. Allerdings womöglich auf Kosten von ein paar Kanten, Scharten, Eigenwilligkeiten der Songs. Also zum Schluss noch ein Blick auf einen durchaus eigenwilligen, schartigen, kantigen Künstler aus dem 19. Jahrhundert, Gustave Courbet. Von dem Maler wurde unlängst eine über 100 Briefe umfassende erotische Korrespondenz entdeckt, die er mit einer ihm persönlich unbekannten Dame namens Mathilde führte. Und dieser explizite Briefwechsel ist nun in Besançon zu bewundern, wie Tilman Krause in der Welt berichtet. Schon vom zweiten erhaltenen Brief an beginnt Courbet seine Brieffreundin mit sexuellen Fantasien zu traktieren, schreibt Krause. Mutmaßt aber, dass es dem Maler womöglich gar nicht um konkreten Vollzug, sondern eher um ein künstlerisches Projekt gegangen sei. Wollte er sein Vulva-Gemälde Ursprung der Welt übertrumpfen, fragt er bang, hatte er möglicherweise sogar vor, Ansichten seiner und Mathildes Geschlechtsteile irgendwie in ein Werk zu integrieren? Alles nur Spekulation, denn, so Krause, den ganz großen, ganz kruden, alle guten Sitten verletzenden Wurf hat er nicht mehr vollbracht. Wie er wohl ausgesehen hätte, vielleicht wollen wir es lieber gar nicht wissen.
Florian Werner und die Kulturpresseschau. Gute Nacht.